Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
50 Cent und die Pididi-Doku.
Die USA veröffentlichen ihre neue Sicherheitsstrategie.
Wenn Boomer Entscheidungen treffen, keine Aufklärung in Italien.
Und kein Social Media für junge Leute in Australien.
FIFA-Friedenspreis für Trump.
Und ein Waschbär war besoffener als ich bei meinem Abiball.
In diesem Podcast informieren wir ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Meinung. Juri, wie geht's?
Hey Paula.
Na?
Freut mich, dich zu sehen.
Freut mich sehr, dich zu sehen.
Das ist mein Highlight dieser Woche.
Oh, weiß auch, wie mausig.
Kannst du es auch kaum erwarten, dass das Jahr endlich vorbeigeht?
Diese Woche habe ich richtig gemerkt, wie sehr es Dezember ist.
Berlin ist doch eklig im Winter, ey.
Absolut.
Ist so grau, es ist so schlimm. Aber, also neben dir hatte ich noch ein anderes Highlight. Und zwar habe ich jetzt ein 1000er Schach-Elo.
Was ist das?
Also das ist so, Elo ist das Rating, in dem man bemisst, wie gut jemand im Schach ist.
Ah.
Und ich spiele halt online. Und ich habe gedacht, boah, ja, 1000er Elo, voll gut und so. Und da habe ich richtig gefreut. Und dann habe ich halt in der Recherche zu dieser Folge wollte ich herausfinden, was 1000 Punkte eigentlich so in Relation sind. Ich habe ChatGPT gefragt und ChatGPT meinte, ich wäre auf einem guten Weg und ich habe solide Basics. War dann doch ein bisschen frustrierend. Also mein Tipp für diese dunkle Jahreszeit an alle, spielt mehr Schach online oder am besten sogar in person. Und wer mich herausfordern will, I feel like I'm Kodak Black in 2015, verlinken wir euch auch. Dann könnt ihr mich herausfordern.
Flop der Woche.
Ey, mein Flop der Woche ist ganz klar Silvester. Beziehungsweise diese fucking Frage, die gerade wirklich jeder stellt. Und, was machst du Silvester? Ey, ich schwöre dir, ich kann's nicht mehr hören. Jeder will gefühlt irgendwas richtig Geiles machen, aber niemand hat ansatzweise einen Plan, was. Und im Endeffekt hängt man eh mit den üblichen Verdächtigen rum, macht genau das, was man die letzten 5 Jahre auch gemacht hat, nur mit ein bisschen mehr Druck, dass es diesmal voll besonders sein muss. I don't know, ich habe keinen Turn mehr auf Silvester. Wie geht's dir?
Ich habe ehrlich gesagt auch Silvester ein bisschen satt, muss ich sagen. Aber ich bin dieses Jahr in Bangkok. Vielleicht ist das auch der Lifehack, einfach so den Ort zu verlassen, wo man herkommt und woanders zu chillen.
Ey, ich war letztes Jahr in Rio und es war so geil. Es war besser als jedes Silvester, das ich jemals hier hatte. Aber vielleicht so als kleine Message, weil auch nicht jeder kann einfach wegfahren. Macht euch einfach nicht so viel Druck und spielt vielleicht einfach eine Runde Online-Schach oder geht mal früh ins Bett. Denn im Endeffekt ist Silvester auch nur ein Abend wie jeder andere.
Genau. Diese Woche gab es eine Sache, um die man wirklich kaum herumgekommen ist, wenn man auf Social Media unterwegs war. Und zwar das fucking Grinsen von 50 Cent. Aber warum grinst er so?
Don't look to the sky no more. Have mercy on me. Have mercy on me.
Das ist so ein geiles Lied auch.
Ich liebe das.
Sean Combs' The Reckoning, also die Abrechnung, ist Anfang des Monats rausgekommen, direkt in 16 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Serien gelandet und wurde nach nur einer Woche weltweit rund 22 Millionen Mal gestreamt. In den 4 Folgen geht es um P. Diddy, bürgerlich Sean Combs und die Gewalt, die er Menschen angetan haben soll. Kleiner Recap, Sean Combs war dieses Jahr in New York vor Gericht, weil die Staatsanwaltschaft ihm unter anderem vorgeworfen hatte, Frauen mit Drohungen und Gewalt dazu gezwungen zu haben, an seinen Drogen- und Sexpartys teilzunehmen. Diese Nächte sind als Freak-Offs bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft beschreibt sein Vorgehen als kriminelles Unternehmen, in dem Frauen über Jahre lang missbraucht wurden. Von den schwersten Anklagepunkten hat die Jury P. Diddy freigesprochen, zum Beispiel vom Vorwurf des Menschenhandels und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Schuldig gesprochen wurde er aber unter anderem für Transportation to engage in prostitution, also dem Transport von Menschen über Staatsgrenzen hinweg zum Zweck der Prostitution. Seine Ex-Freundin Cassandra Ventura, also die Sängerin Cassie, hatte als Hauptzeugin gegen ihn ausgesagt. Und nach dem Urteil hat die Staatsanwaltschaft 11 Jahre Haft gefordert. Bekommen hat Diddy 50 Monate, also knapp 4 Jahre. Das Strafmaß war für die Betroffenen ein Schlag ans Gesicht und wurde von internationalen Medien als Rückschlag für die MeToo-Bewegung wahrgenommen. Und 50 Cent lässt Diddy nicht einfach so damit wegkommen.
If I didn't say anything, you could assume that all of hip-hop culture is comfortable with his action.
In seiner Doku-Serie über Diddy lässt er in 4 Folgen zum Beispiel ehemalige Kollegen und Ex-Partnerinnen zu Wort kommen. Die Vorwürfe, die sie äußern, sind nicht unbedingt neu, aber durch die Darstellung entsteht das Bild, dass diese Gewalt und der Missbrauch durch P. Diddy einfach schon in den 90er Jahren angefangen hat, bevor er überhaupt so mächtig wurde. Was aber wirklich schockierend an der Doku ist und wozu sich auch schon P. Diddy kritisch geäußert hat, in der Doku sieht man Aufnahmen, die ein Kamerateam von P. Diddy kurz vor seiner Verhaftung gemacht hat. Diddy sagt, dieses Material sei gestohlen. Er hat das Team wohl selbst engagiert, um den Prozess gegen ihn zu dokumentieren. Laut Medienberichten hat 50 Cent's Produktionsfirma das Filmmaterial von dem Kameramann gekauft, der dafür engagiert war. Die Aufnahmen zeigen vor allem, wie P. Diddy sich um sein Image bemüht. Zum Beispiel spricht er mit seinen Anwälten, die ihm helfen sollen, ihn ins richtige Licht zu rücken. Und für mich wirft das irgendwie auch die Frage auf, wie hätte dieser Prozess laufen können, wenn P. Diddy kein Star wäre? Ich meine, in der Doku kamen ja auch zwei Jurymitglieder zu Wort und eine von ihnen wirkte für mich ein bisschen wie ein P. Diddy Fangirl. Ich meine, du hast die Doku auch gesehen, ne? Sie meinte ja.
Ich weiß genau, welche du hast.
Die meinte ja einfach, sie gehöre zu der Generation, die mit der Musik, die er produziert hat, groß geworden ist. Also fair enough. Sie sei zwar kein Fan von Diddy als Person, aber eben schon von seiner Musik. Außerdem erzählt sie, dass sie während des Prozesses öfter Blickkontakt mit Diddy hatte und dass sie und er manchmal dieselben Facial Expressions hatten, wenn eine der Zeuginnen etwas sagte, das ihrer Meinung nach keinen Sinn ergeben habe.
Obwohl ich 50s Reaktionen, Interviews und die Memes auch irgendwie liebe, voll, muss man auch sagen, 50 Cent ist gar nicht unumstritten. Es gibt nämlich Vorwürfe, dass er P. Diddys Opfer für seine eigenen Zwecke ausnutzt. Zum Beispiel von dem Rapper Ja Rule, der auch ein bisschen Beef mit 50 Cent hat. Laut ihm wissen eigentlich alle, warum 50 Cent diese Doku gemacht hat. Es gehe 50 Cent gar nicht um die Opfer, sondern eher darum, sich selbst in Szene zu setzen.
Ja, aber ob jetzt Ja Rule da so eine neutrale Sicht auf das Ganze hat, I mean, 50 hat seine Karriere beendet mit seinen Tracks damals. Und kennst du das Interview von 50, wo der in irgendeiner Talkshow sitzt und erzählt, dass er so die ersten 4 Reihen vom Ja Rule Konzert gekauft hat, damit die beim Konzert leer bleiben?
Das so, ist so
das
hart.
Das ist so insane. So, wenn man Beef hat mit 50, der hatet einen auf einem anderen Level. Der macht einfach eine Doku über
ich
dich.
Ich will 50 Cent nie als Feind haben.
Auf keinen Fall.
Naja, aber Ja Rule hat auf Twitter jedenfalls geschrieben, wenn es ihn so interessiert, soll er den Profit an Organisationen gegen häusliche Gewalt spenden. Und krass, genau das hatte 50 Cent im Dezember 2024 sogar angekündigt, den Post aber kurz danach gelöscht. Und ob er das am Ende wirklich gemacht hat oder machen wird, who knows?
Ey, was ich aber an dieser ganzen Diskussion am interessantesten finde, ist die Frage nach P. Diddys Image. In der Doku sieht man ja, wie P. Diddy fast alle Hebel in Bewegung setzt, um gerade auf Social Media wieder in einem besseren Licht dazustehen. Und ich persönlich hatte auch das Gefühl, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie noch relativ gut davongekommen ist. Ich meine, überleg mal, für was er angeklagt war.
Safe.
Und jetzt nach der Doku habe ich zumindest, was meine Socials angeht, das Gefühl, dass dieses Bild wieder komplett gekippt ist. Amin, er wird jetzt verantwortlich gemacht für Tupacs Tod, Biggies Tod.
Das ist nämlich krass. Ja. Also ich glaube, die Kette, die von diese Kettenreaktion, die gestartet wurde durch die Doku, alle Kommentare, die ich gelesen habe, sind jetzt eigentlich gegen Diddy.
Voll.
Das ist kein guter Tag, um einer dieser Creator zu sein.
Na, auf gar keinen Fall. Ey, yo, ich war ja vor 2 Wochen in den USA, deshalb bin ich der USA-Experte.
Ah.
Ja. Und am vergangenen Freitag haben die USA ja ihre neue Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Das ist ein Dokument, das ihre Ziele für die Sicherheitspolitik beschreibt. Die aktuelle Fassung wird von PolitikerInnen und Beobachtern als Diss, beziehungsweise wie ich sagen würde, Affront Richtung Europa gesehen. Es gibt nämlich ein ganzes Kapitel über Europa und das fällt nicht besonders positiv aus. In dem Papier wird ein ziemliches Untergangsnarrativ gezeichnet. Sinngemäß heißt es, europäische Institutionen würden die, Zitat, politische Freiheit untergraben, die freie Meinungsäußerung zensieren und die Opposition unterdrücken. Und auch die europäische Migrationspolitik verändere den Kontinent angeblich zum Negativen. Und wenn das so weitergehe, würden Europas Wirtschaft und Militär irgendwann zu schwach, um für die USA noch ein echter Partner zu sein.
Puh. Brocken.
Aus dem Papier lesen einige PolitikerInnen und ExpertInnen vor allem eins. Die USA schauen noch stärker auf sich selbst und wenden sich weiter von Europa ab. Uns stellt sich da vor allem die Frage, wie geht die EU jetzt damit um und was bedeutet das in Zukunft für uns? Darüber haben wir mit Professor Marina Henke gesprochen. Sie ist Expertin für internationale Sicherheitspolitik und Professorin an der Hertie School. Ja, hallo Marina, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. In den neuen US-Sicherheitsstrategien klingt es ja eigentlich so, als hätten die USA gar keinen Bock mehr auf Europa. Und gleichzeitig nehmen sie uns auch nicht mehr so richtig ernst. Was würdest du jetzt sagen, sagt das über unser Verhältnis aus und welche Rolle spielt oder welche Rolle traut Washington Europa überhaupt noch zu?
Ja, also in der Tat, ich glaube, die trashen da Europa ganz schön. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig überraschend, weil also Präsident Trump war schon immer sehr, sehr kritisch, was Europa angeht. Und ehrlich gesagt haben auch schon Präsidenten davor, also auch ein Biden und auch ein Obama, die haben zwar andere Wörter benutzt, aber die waren alle sehr kritisch gegenüber Europa. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist, dass die Amerikaner sozusagen denken, die Europäer waren so total in so einer Freeriding-Mentalität. Also die Amerikaner waren so der große Bruder und wir waren so die kleinen Geschwister. Und die Amerikaner haben sozusagen alles organisiert, also vor allem was die Sicherheit angeht, aber auch auf eine gewisse Weise so andere, so keine Weltordnungselemente. So freier Handel und aber auch so Finanzstrukturen. Und die Europäer, die haben dann sozusagen zwar all das benutzt, aber nicht wirklich da selbst sich investiert. Und die Kritik eben, die war schon sehr, sehr lange da. Aber jetzt mit Trump ist sie halt voll rausgekommen. Und Trump sagt einfach genug. Also ihr müsst jetzt auch sozusagen aufwachsen und euren Teil selbst bezahlen.
Und wie fiel die Reaktion von den EuropäerInnen aus? Und also was ist jetzt zu erwarten, was Brüssel macht?
Also ich glaube wirklich, dass es an der Zeit ist, dass wir Europäer und vor allem auch in Deutschland sagen, okay, klar, also wir nehmen diesen Challenge auf. Weil was wir nämlich so oft in Deutschland denken wir, wir sind ein total großes Land. Und ja, auf dem europäischen Kontinent sind wir ziemlich groß, aber global gesehen ist Deutschland ziemlich klein. Ja, und deshalb können wir alleine eigentlich gar nicht so viel machen. Ja, also so 80 Millionen und vor allem verglichen eben mit China und mit Indien, mit Russland, aber auch den USA. Wir brauchen sozusagen Freunde und die Freunde, das sind unsere europäischen Nachbarn. Aber das Problem war halt ganz lange, dass wir da immer so ein bisschen, ja, da gab es Rivalitäten und da gab es auch Streitigkeiten, weil man muss immer, wenn wir, also wir sind alles relativ eben kleinere Länder im Weltvergleich in Europa und da waren wir alle so ein bisschen so, gab es so Eifersüchteleien und keiner wollte wirklich mit dem anderen kooperieren, so richtig ernst zumindest. Es gab so Momente, da gab es so richtig große Sprünge, wo so die Europäer gesagt haben, lass uns alle zusammenarbeiten. Aber das hat eigentlich so die letzten 15, 20 Jahre hat es ziemlich abgenommen. Und ich glaube, wir müssen wieder in eine andere Mentalität kommen und sagen, hey, unsere europäischen Nachbarn, die sind richtig wichtig.
In dem Papier heißt es ja auch, Europa verliere die Identität und mache eine schlechte Migrationspolitik, sei militärisch schwach und gleichzeitig verändert sich ja gerade genau das. Würdest du sagen, das ist der gewünschte Schritt Richtung europäische Souveränität oder bewegen wir uns da eigentlich viel mehr auf Trumps Linie zu und machen genau das, was die USA von uns wollen?
Also du musst wissen, dass in den USA gibt es gerade so zwei Bewegungen in diesem MAGA-Movement. Und die eine ist so ziemlich so White Supremacy. Bin mir sicher, dass ihr schon mal das gehört habt. Also ja. Die sagen einfach, wir müssen zurück zu praktisch die weiße Bevölkerung und alle müssen christlich sein und so. Das ist ziemlich faschistisch. Ja. Aber es gibt so richtige Vertreter, die sind da ganz schön präsent. Und die sind auch gerade Teil dieser Trump-Regierung. Und dann gibt es so eine andere Bewegung, so eine Subgroup. Das sind so Isolationists, aber auch so Libertarians. Das ist so ein Peter Thiel, vielleicht sagt es dir was, oder auch ja. J.D. Vance. Und diese beiden Gruppierungen, die haben ganz klar ihre Handschrift hinterlassen in dieser Strategie. Ja, und zum Beispiel gerade diese White Supremacists, die waren richtig eifrig daran, eben diesen Teil, den du gerade erwähnt hast, zu schreiben. Ja, ich halte das für komplett falsch. Aber das ist natürlich, also wenn wir weiter von den Amerikanern abhängig sein wollen, in verschiedensten Fragen, vor allem in diesen Sicherheitsfragen, dann müssen wir wahrscheinlich uns gewissen Ideen, nicht allen Ideen, aber gewissen Ideen, die aus Amerika kommen, beugen. Ja, weil eine Abhängigkeit kommt immer mit einem gewissen Zwang, dass man sich anpasst. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen eigentlich unseren Lebensstil und eben auch diese Multikulturalität, die wir gerade haben, wir wollen die behalten, dann müssen wir sozusagen auch in anderen Fragen unabhängig werden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, also man hat immer noch so, wenn man in Deutschland ist, immer noch so die Idee, boah, die Welt ist ja total sicher und Demokratie und so, das nehmen wir alles für selbstverständlich. Ich reise total viel Und all diese Sachen, also zum Beispiel, dass ich aussuchen kann, was für einen Beruf ich haben will, dass ich aussuchen kann, mit wem ich zusammen sein will, also wen ich heiraten will und so, dass ich aussuchen kann, wo ich hinziehe, also in welche Stadt, aber auch, dass ich aussuchen kann, wo ich hinreisen will und so. All das nehmen wir so für total selbstverständlich, obviously, aber in ganz, ganz vielen weiten Teilen dieser Welt ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich meine, ich weiß, diese Sicherheitsfragen, die sind so total kontrovers, ja, brauchen wir wirklich eine Armee? Aber die Wahrheit ist, wenn wir uns nicht selbst irgendwie vor diesem Einfluss, vor diesen anderen Ländern, wo eben Freiheit und Demokratie nicht mehr existiert, wenn wir uns da selbst nicht beschützen, aber die haben eine super starke Armee und wir haben keine Armee, dann ist es halt leider so, dass die die Stärkeren sind, ja, weil es gibt Leute in dieser Welt, die wollen Krieg. Ja, es ist einfach so, weil Krieg kann Menschen auf eine gewisse Weise, wenn sie selbst nicht sozusagen direkt involviert sind, ja, können Leute von Krieg ziemlich profitieren. Ja, da kann man richtig viel Geld mitmachen. Ja, und das ist, oder beziehungsweise seine Macht zementieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir auch verstehen müssen.
Super interessant auf jeden Fall und auch teils ein bisschen beängstigend. Noch ein Punkt, die USA schreiben ja in der Strategie, sie wollen die patriotischen europäischen Parteien, also eine engere Zusammenarbeit mit genau diesen Parteien haben. Rechte Parteien sind ja schon unterwegs, die AfD war ja in den USA, Orban sowieso. Was hat Trump jetzt genau mit diesen Partnern vor?
Total zu unterstützen. Also ich glaube, das ist finanziell, aber den auch, also ich meine die MAGA-Bewegung in den USA, weißt du selbst, ist total erfolgreich, auch in Social Media und einfach generell, die haben das total verstanden, wie man gewisse Segmente von der Gesellschaft mobilisieren kann. Und ich glaube, also die AfD würde da super gerne Trainings von denen bekommen, ja, ob das jetzt irgendwie so Podcasts angeht oder einfach irgendwie so die Algorithmen von jeglichen Plattformen zu manipulieren. Und ich glaube, die können da richtig viel lernen. Und das ist eben die Idee, ja, dass da richtige Hilfeleistung finanziell, aber auch so, was die ganzen Technologien angeht, auch den Diskurs, den Narrativ, was für Stories funktionieren, dass sie da so richtig Unterstützung bekommen.
Was ich mich dabei gefragt habe, was für mich auch ein bisschen paradox wirkt, die AfD in Teilen und Viktor Orban ja auf jeden Fall sind ja sehr russlandnah. Ist dabei nicht irgendwie ein Zwiespalt? Also zum einen auf der einen Seite Russland nah zu sein und zum anderen nah zu den USA zu sein?
Du, die amerikanische Regierung gerade ist auch Russland nah, total Russland nah. Das ist ja das Groteske. Ja. Die Amerikaner waren, also hast du total im Kalten Krieg und danach waren die total Russland skeptisch. Aber Trump hat da eine 180-Grad-Wendung vollbracht. Und gerade so also der Steve Witkoff, das ist so der Hauptverhandler für den Ukraine-Krieg, der ist total russlandnah. Ja. Und was aber die Idee ist, dass sie praktisch, die wollen Business-Deals machen mit den Russen. Ja, das ist also Trump selbst, weißt du, wahrscheinlich total der Dealmaker, ja, so ein Real Estate Tycoon. Und im Endeffekt geht es denen darum, Geld zu machen. Und Russland hat denen jetzt 1000 Sachen angeboten, aber vor allem halt so Öl und Gas und vor allem in der Arktik. Ja, dann praktisch gesagt, hey, die ganzen amerikanischen Firmen und natürlich vor allem eure Firmen, ja, zu denen ihr dann so direkten Zugang habt, also wo ihr richtig Geld machen könnt, die kriegen uns ganze massive Flächen in der Arktis, wo sie dann Öl und Gas sozusagen rausdrillen können. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen missverstanden, jetzt anzunehmen, dass die Amerikaner sehr Russland-skeptisch sind. Das ist nicht mehr der Fall.
Ganz zum Schluss würde ich dich noch gern fragen, was so deine Prognose ist. Also, wenn du es zusammenfassen könntest, in was für eine Richtung glaubst du, wird Europa sich bewegen?
Du, meine riesengroße Hoffnung ist, dass wir wirklich verstehen, ohne unsere europäischen Nachbarn geht's nicht. Und übrigens, diese europäische Kooperation, das muss nicht immer so Brüssel, Brüssel, Brüssel sein. Ja, das kann auch mal irgendwie so 3-4 Länder, die sich gut verstehen, machen was und tun sich zusammen auch wieder mit England übrigens, mit UK und auch viel so mit Skandinavien und so natürlich auch mit Frankreich. Aber ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil wenn wir wirklich nicht, was ich finde, einen total tollen Kontinent haben, wenn wir den nicht beschützen, also auch politisch beschützen, dann glaube ich, sieht die Zukunft richtig mau aus. Ja. Aber ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass es wirklich wichtig ist, dass wir hier sozusagen Selbstverantwortung für unseren Kontinent übernehmen.
Marina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr erkenntnisreich. Dankeschön für deine Zeit.
Super gerne. Immer wieder.
How about we get kids playing sport, learning an instrument, reading a book, engaging with each other one-on-one, learning those social skills that come from real human interaction.
Das war der australische Premierminister Anthony Albanese und ja, er redet über die Zukunft, der sich aktuell für die Gen Alpha malt. Er sagt, ey, wie wäre das, wenn Kinder wieder Sport treiben, ein Instrument lernen, ein Buch lesen und die sozialen Fähigkeiten entwickeln, die aus menschlicher Interaktion entstehen. In den letzten Monaten kam das Thema immer wieder auf und jetzt, seit Mittwoch, ist es tatsächlich in Kraft getreten. In Australien dürfen Jugendliche unter 16 Jahren keinen Social-Media-Account mehr haben. Das Parlament hat das vergangenes Jahr beschlossen und Anbieter damit verpflichtet, Alterskontrollen einzuführen. Aktuell sind 10 große Plattformen betroffen, darunter TikTok, Instagram, Snapchat, X, Threads und YouTube. Dafür nutzen die Firmen unter anderem Ausweisdokumente, Gesichtserkennung und Nutzerdaten. Also, was man auf den Plattformen macht, soll zeigen, wer unter 16 Jahre alt ist. Wer nicht nachweisen kann, dass er oder sie alt genug ist, wird gesperrt. Aus diesem Grund haben sich australische Teenager in den letzten Tagen schon von TikTok verabschiedet. Wie immer, unserious as hell. Das haben wir euch hier auch eingespielt.
Fuck my fucking Chungus life. Fuck my fucking Chungus life. Fuck my fucking Chungus life. Fuck my fucking Chungus life.
Auch in der EU könnte es in diese Richtung gehen. Im November hat das Parlament die Kommission dazu aufgefordert, ein entsprechendes Gesetz vorzuschlagen. Dazu soll ein striktes Social-Media-Verbot für alle unter 13-Jährigen gehören. Und 13- bis 16-Jährige sollen Social Media nur nutzen dürfen, wenn die Eltern zustimmen.
Ey, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich mal auf Facebook verirre oder auf Threads wieder sehe, wie irgendwelche Ü50-Männer bei irgendwelchen Fake-AI-Profilen kommentieren, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Verbot die richtige Altersgruppe trifft. Und es gibt ja auch mindestens eine Studie dazu, dass gerade ältere Menschen eher dabei strugglen, KI-Inhalte von echten zu unterscheiden.
Ja.
Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass ein Verbot eigentlich nie die richtige Lösung sein kann, weil früher oder später findet man ja eh einen Weg, wie man sowas umgehen kann. Und ich glaube, viel wichtiger wäre es, jungen, aber auch alten Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit Social Media beizubringen.
Ich fühle dich, aber gleichzeitig nachträglich hätte ich mir tatsächlich schon gewünscht, dass mir jemand meinen Facebook-Account mit 12 Jahren verboten hätte. Und mich davon abgehalten hätte, wirklich jeden Scheiß hochzuladen.
Ja, aber Armin hätte irgendwie früh genug in der Schule so die Konsequenzen von Social Media gelernt, dann hättest du es vielleicht auch nicht gemacht. So.
Ja, da wurde immer wieder dieser Satz gedroppt, wenn du es einmal hochgeladen hast, es bleibt immer im Internet
ja,
oder
ja.
Sowas. Das war der Satz, der und deswegen habe ich alles hochgeladen. Noch eine News, die vor allem junge Menschen betrifft, diesmal in Italien. Hier will die Regierung sexuelle Aufklärung in Schulen weiter einschränken. An italienischen Schulen ist der Sexualkundeunterricht anders als bei uns eh nicht verpflichtend. Die rechtskonservative Regierung unter Giorgia Meloni hat jetzt einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den Unterricht regulieren soll. An Kindergärten und an Grundschulen ist Sexualkundeunterricht verboten. An weiterführenden Schulen dürfen SchülerInnen nur daran teilnehmen, wenn ihre Erziehungsberechtigten eine Einverständniserklärung unterschreiben. Im Unterricht darf es dann um biologische Basics von Sexualität gehen, aber insbesondere Themen wie geschlechtliche Vielfalt und sexualisierte Gewalt werden eingeschränkt. Anders als in Italien sind Schulen in Deutschland dazu verpflichtet, Sexualaufklärung fachübergreifend zu behandeln. Das taucht in den Lehrplänen aller Bundesländer ab der Grundschule auf. Und da geht es nicht nur um körperliche Entwicklung und Gesundheit, sondern auch um Prävention von sexuellem Missbrauch. Wie die Bundesländer das im Einzelnen umsetzen, ist aber sehr unterschiedlich. Wir haben uns gefragt, wofür brauchen wir eigentlich diesen Unterricht und was fehlt Jugendlichen, wenn sie ihn in Italien einfach nicht bekommen? Eine Antwort haben wir von Hedda Hess vom Format Das letzte Gespräch bekommen. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin.
Das Jugendalter ist eine Art Risikofaktor für den Beginn psychischer Erkrankungen. Das liegt daran, dass es wahnsinnig viele neue Herausforderungen gibt. Und der Sexualkundeunterricht kann durch Aufklärung dabei helfen, an diesen Aufgaben zu wachsen und das Gefühl von Zugehörigkeit und Selbstsicherheit zu stärken. Es gibt in der Psychologie 4 Grundbedürfnisse und eins davon ist Orientierung und Kontrolle. Wenn das in Bezug auf den eigenen Körper und die Veränderungen oder auch im Bereich der Sexualität fehlt, dann kann das Angst und Belastung, Rückzug und Niedergeschlagenheit auslösen. Übrigens ist auch Lustgewinn ein Grundbedürfnis. Das bezieht sich da nicht nur auf den sexuellen Bereich, sollte und darf da aber durchaus mit reingedacht werden. Was ich auch wichtig finde, ist Es ist wichtig, den eigenen Körper und dessen Veränderungen zu verstehen. Unterschiedlichkeit als Norm anzuerkennen, ist für ganz viele hilfreich, um sich selbst und andere irgendwie so anzunehmen. Und das führt natürlich zu Sicherheit, auch im Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und Grenzen, sowohl bei der Sexualität als auch in der Lebensgestaltung. Und grundsätzlich ist es wichtig, dass über Missbrauch und dessen Formen gesprochen wird, um solche Situationen überhaupt benennen zu können und sich gegebenenfalls Hilfe zu suchen. Sexualität ist selbst mit Aufklärung ein oft schambehaftetes Thema. Und darüber zu sprechen, kann dabei helfen, eine gesunde Beziehung zu sich und zu anderen zu führen.
Danke, Hedda. Ich muss die ganze Zeit an meinen Biolehrer denken. Der hat echt immer mitten im Satz im Sexualkundeunterricht Wörter wie Penis halt einfach geschrien. Ich glaube, ich weiß nicht, ob dahinter irgendein pädagogischer Trick ist oder sowas, aber es hat uns einfach alle richtig geschockt.
Warm-up mit Juri. Okay, alles, was im folgenden Part gesagt wird, ist nur meine Meinung. Heidi Klum, The Village People, Kevin Hart, Andrea Bocelli, Robbie Williams und Donald Trump. Was haben die alle mit Fußball zu tun? Ich habe auch keinen Plan. Aber all diese Berühmtheiten waren letzten Freitag in Washington Teil der WM-Gruppenauslosung für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in den USA, Mexiko und Kanada. Und was eigentlich nur zur Bestimmung der Partien im kommenden Sommer gedacht war, verkommt zu einer wirklich strangen Show, die mit Fußball eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und ihren Tiefpunkt in der Vergabe eines Friedenspreises an Donald Trump findet. Also meine Meinung. Und dass die FIFA, also der Weltfußballverband und insbesondere ihr Präsident Gianni Infantino die Nähe zu Autokraten nicht scheut, ist wirklich nichts Neues. I mean, da gab es die WM 2018 in Russland, die letzte WM in Katar und die vergebene WM 2034 nach Saudi-Arabien. Aber selbst für FIFA-Verhältnisse war das, was da am Freitag in Washington abging, nochmal ein ganz neues Level. Als wäre es nicht genug gewesen, dass man die Village People gebucht hat und sie Trumps Lieblingssong YMCA performt haben. Nein, die FIFA hat für Trump einfach noch einen komplett neuen Preis erfunden, den FIFA-Friedenspreis. Weird enough, dass die FIFA sich überhaupt für die Instanz hält, jetzt plötzlich Friedenspreise zu verleihen, aber dass sie dann ausgerechnet Donald Trump bekommt, I really don't know. Gianni Infantino, oder von Trump nur liebevoll Johnny genannt, hat auch schon öffentlich dafür geworben, dass Trump den Friedensnobelpreis bekommt. Vielleicht dachte er sich, wenn er den schon nicht bekommt, dann erfinde ich einfach meinen eigenen Preis. Trump selbst sprach von one of the greatest honors of my life, was für mich irgendwie mehr über seine bisherigen Preise aussagt, als über den der FIFA. Aber ey, by the way, unter anderem wegen dieser Aktion hat die britische Menschenrechtsorganisation Fair Square inzwischen offiziell Beschwerde gegen Gianni Infantino beim FIFA-Ethikkomitee eingelegt. In den Statuten der FIFA steht nämlich, dass der Verband politisch neutral sein muss. Ey, und irgendwo in dieser zweistündigen Veranstaltung, die ich by the way nicht ohne den Elf-Freunde-Live-Ticker überstanden hätte, Shoutout an der Stelle übrigens, ich habe mich totgelacht, ging es ja eigentlich um die Gruppenauslosung für die WM. Und Deutschland wird nämlich in der Vorrunde der WM im kommenden Sommer auf die Elfenbeinküste, Ecuador und Curaçao treffen. Tatsächlich nicht die leichteste Gruppe, wenn ihr mich fragt. Gerade die Elfenbeinküste hat ein paar crazy Baller, gerade mit Diamondé. Und auch Ecuador hat eine ziemlich starke Defensive. Also das ist auf jeden Fall kein Selbstläufer. Aber not gonna lie, mir persönlich vergeht mit diesen ganzen Aktionen der FIFA und auch den angekündigten Halftime-Shows à la Super Bowl und dieser endlosen Selbstinszenierung von Infantino und Trump immer mehr die Vorfreude auf das Turnier.
Geschichten aus dem Paulagarten. Meine allerlieblings-Story diese Woche konnte ich noch gar nicht teilen. Ein Waschbär hat sich in einem Kiosk in den USA nämlich komplett die Kante gegeben. Er ist einfach durch die Decke gefallen, I have no idea wie, und hat sich am Scotch und am Whisky-Regal bedient. Der kleine Typ hat einfach mega Chaos hinterlassen, kaputte Flaschen überall. Bilder haben wir euch natürlich eingeblendet. Und am nächsten Morgen kommt der Angestellte so rein, sieht die ganzen offenen Schubladen und sowas und denkt sich so, und dann geht er weiter aufs Mitarbeiterklo und da liegt einfach ein besoffener Waschbär auf der Toilette. How insane is that?
Crazy.
Aber Leute, keine Sorge. Nach Angaben der Tierschutzbehörde konnte der Waschbär nach ein paar Stunden auch ausnüchtern und wurde dann in die Wildnis entlassen.
Das war's für dieses Jahr.
Das war's für dieses Jahr.
Ich werde ein bisschen sentimental, Paula.
Ich auch.
Weiß noch, wie das alles anfing. Unsere erste Folge hier, unser Casting zusammen.
Ja.
Und jetzt ist ein halbes Jahr schon rum.
Ich kann's gar nicht glauben.
Ja, es war sehr, sehr schön. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Danke dir für alles und danke euch allen.
Danke euch. Euch nächste Woche ganz viel Spaß mit Sissi und Adrian. Die sind dann nochmal für euch da. Und
dann noch einen richtig guten Rutsch an Silvester. Ja. Oh mein Gott. Viel Spaß ins neue Jahr. Alles Gute. 2026, here we go.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.